ich habe schon gesagt, ich habe jetzt einen Gast bei mir, nämlich den Johannes aus der Lasallestraße gekommen, der historischen Straße, habe ich gerade gesagt. Und sag erstmal Hallo.
Guten Morgen.
Wie lange lebst du jetzt eigentlich schon in der Lasallestraße?
Seit 7 Jahren. Sieben Jahre.
Sechs Jahre. Könnte man im Grunde ja, um mal in das Thema einzusteigen, auch mal eine Serie drüber machen. Ne? Die Geschichte der Lasallestraße, so ein bisschen wie Babylon Berlin. Ich würde sagen, so gerne
so. Ich dachte eher so wie Lindenstraße und dann Lasallestraße. Also jetzt, wo Lindenstraße abgesetzt ist, braucht es natürlich eine neue Straßenserie.
Und so ein bisschen die Ostperspektive hätte man drin und aber auch so ein bisschen jünger, so Studenten ja viele da. Ja,
wie sollen es das Feuilleton mitkriegen, was in der Gesellschaft draußen passiert? Ich meine, die haben sich Tatort und Lindenstraße, da gucken sie drauf, jetzt fällt die Lindenstraße weg, jetzt wissen sie gar nicht mehr, wie tickt denn sozusagen die Volksseele in Anführungszeichen und jetzt braucht es dann natürlich eine neue Straße. Ich werfe mal die Lasallestraße durchaus als Kandidaten in den Topf.
Das tun wir und wenn du gerade so sagst, Lindenstraße, Tatort, das sind ja auch Serien und das wirkt aber so, wir reden ja gleich über die Serien des Jahres 2018 und wenn man die jetzt so im Kopf hat und dann an Lindenstraße und Tatort denkt, das ist so ein bisschen wie Currywurst mit einem Fünf-Gänge-Menü vergleichen. Also klar sind es auch Serien, aber inzwischen reden wir ja über ganz andere Serien. Wir können ja auch nochmal sagen, was sie so anders macht. Von der Erzählstruktur, die sind mutiger, die guten Serien zumindest.
Ja, ich muss gestehen, dass ich in meinem Leben nicht eine einzige Folge Lindenstraße gesehen habe. Es tut mir leid, Reinhard, ich weiß, du bist ein großer Fan dieser Serie, aber ich kann sie gar nicht vergleichen miteinander. Und auch bei Tatort übrigt sich das bei mir bei 3 oder 4 Folgen Tatort, die ich gesehen habe, ich mache mich damit sehr unbeliebt, aber ich habe die so als so unterirdisch wahrgenommen. Nicht mal so erzählerisch, schauspielerisch oder gestaltungstechnisch, das fand ich gar nicht das Problem. Mein Problem mit dem Tatort ist vielmehr, dass der konstante Rechtsbruch der Polizistinnen und Polizisten oder die Kommissare, die dort in den Tatortfolgen porträtiert werden, dass der stillschweigend zur Kenntnis genommen wird. Und gerade unter dem Licht der aktuellen Situation, wir schauen nach Hessen, gucken dort in die Polizeireviere, sehen das Hannibal-Netzwerk, was noch nicht wirklich aufgearbeitet ist, also ein Netzwerk aus Beamtinnen und Beamten, die glauben, dass der Staat vorm Untergang steht und die sich statt den Staat zu beschützen, sozusagen Netzwerke schaffen, um dann im Staat sozusagen kämpfen zu können. Das finde ich, da liefert irgendwie der Tatort irgendwie dieses Grundrauschen dazu, nämlich dass es völlig okay ist, wenn man im Dienste der guten Sache irgendwie die Regeln bricht. Und deswegen habe ich mich zumindest immer mit dem Tatort in Deutschland nicht so richtig anfreunden können. Jetzt kann man sagen, klar, der amerikanische Kriminalfilm lebte natürlich auch davon, dass Dirty Harry jedes Gesetz bricht, das er eigentlich geschworen hat zu schützen. Da ist es für mich aber weiter weg. Da ist es mehr Fiktion. Hier ist das näher an mir dran und ich kenne diese Charaktere, die als Polizistinnen und Polizisten halt unterwegs sind und sehe die halt tatsächlich im richtigen Leben und da finde ich, ist es mir zu nah und deswegen will ich das nicht so gucken.
Sehr verständlich und auch amerikanische Serien hast du ja gerade gesagt, also jetzt die Filmreihe Dirty Harry, aber muss jetzt auch in die jüngere Vergangenheit gehen, so Serien wie 24, die ich mochte. Und auch Designated Survivor, die Staffel 1, die du auch mochtest, haben trotzdem auch immer was Reaktionäres gehabt. Also da muss man auf jeden Fall kritisieren, wie der ein Jack Bauer zu gewissen Foltermethoden greift, nach dem Motto, der Zweck heiligt am Ende doch immer die Mittel. Also das darf man auf jeden Fall kritisch sehen.
Auf jeden Fall. Da ist Harry Potter tatsächlich weiter. Da wird ja der Zweck heiligt die Mittel sozusagen als Grundthema viel krasser und man kann eigentlich auch sagen, philosophischer behandelt als in den meisten Krimiserien. Das ist die Ironie daran, dass ein Jugendbuch das besser hinkriegt als so manches Gesellschaft.
Das Kunststück heute ist in unserem Gespräch, aber du hast dich auch gut vorbereitet, wir haben ja uns schon vor 2-3 Wochen verabredet, so ein bisschen auch eine Übersicht der Serien zu bekommen, weil ich inzwischen das Gefühl habe, es gibt verschiedene Streaming-Dienste natürlich, es gibt aber auch das klassische Fernsehen, ARD, ZDF, die wirklich andauernd Serien raushauen und die Frage ist inzwischen, dass die Qualität der Serien insgesamt zugenommen hat, ist gar keine Frage, aber die Frage ist inzwischen, welche dieser Serien sind am Ende wirklich richtig gut und welche sind vielleicht nur überdurchschnittlich und manch eine vielleicht sogar nur durchschnittlich. Ich weiß nicht, wie du da vorgehst, um sozusagen die Perlen rauszupicken.
Ja, schwierig. Tatsächlich bin ich wieder dazu übergegangen, auf Empfehlungen zu hören, während ich früher viele Jahre lang die Kritikermeinungen gelesen habe, Fachmagazine gelesen habe und auf solche Sachen geachtet habe oder auch nach großen Namen gegangen sind, habe ich für mich jetzt festgestellt, dass gerade in dieser Unübersichtlichkeit des Serienmarks, gerade dadurch, dass bestimmte Anbieter ihre Serien nicht mehr Woche für Woche ausstrahlen, sondern alle Folgen auf einen Schlag auf den Server stellen, beispielsweise bei den Streamingdiensten. Da habe ich festgestellt, dass ich dann wirklich sehr viel mehr auf das höre, was mir Leute empfehlen. Und ich bin im vergangenen Jahr damit sehr, sehr gut gekommen. Es war so eine Serie dabei, die finde ich tatsächlich auch spannend, aber die konnte ich nicht mehr weitergucken, weil sie mich zu runtergezogen hat. Das ist Patriot. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Geht um Kollege Carsten hat die Serie erwähnt, ja.
Genau, es ist eine Serie, die um einen Geheimagenten geht, der aber so im Geheimen operiert, dass er wirklich gar keinen Rückhalt von der Gesellschaft bekommt. Und er muss halt alles komplett alleine organisieren. Er hat keine große Organisation im Hintergrund, die ihm irgendwie hilft. Und ganz häufig bleibt diese Serie auch in so einer vagen Beschreibung. Ist das überhaupt noch, also fern von Legalität ist er sowieso, das ist völlig klar, er ist völlig in der Illegalität, aber noch viel schlimmer ist die Frage, handelt er tatsächlich noch moralisch richtig und was ist moralisch richtig und sowas. Und das ist schon eine sehr eindrückliche Serie, die in diesem Jahr gestartet ist, da sind wir eigentlich schon mittendrin, ne? Der Patriot, die aber wirklich auch viel von den Zuschauerinnen und Zuschauern abverlangt. Sie ist auch erzählerisch nicht so erzählt, dass man irgendwie das Gefühl hat, einen heroischen Geheimdienstmitarbeiter bei der Verteidigung der amerikanischen Freiheit zuzugucken, wie das beispielsweise bei Jack Bauer so ist, sondern hier sehen wir einen gebrochenen Menschen, der versucht, das Richtige zu tun und aber auch immer wieder dabei scheitert und gleichzeitig komplett alleingelassen wird in einer Gesellschaft, die immer mehr auch reflektiert über seelische Grausamkeiten, über die Belastungen, die am Arbeitsplatz entstehen, hat er eigentlich einen der schlimmsten Arbeitsplätze und hat halt keine Möglichkeit, damit umzugehen und kanalisiert das dann in Country- und Folk-Songs das aber sehr explizit und das ist dann häufig recht schwierig, weil dann erzählt da halt von den Morden, die er im Auftrag irgendwie dieser geheimen Organisation begangen hat. Genau.
Und da hast du dann irgendwann aber gesagt, obwohl es gut ist, es ist zu düster, ich höre auf zu gucken.
Nee, ich will sie tatsächlich noch weiter gucken. Sie liegt in meiner Liste, aber ich will sie gucken, wenn ich in der richtigen Verfassung dazu bin. Es gibt ja immer mal wieder diese Serien, wo man sagt, oh, das trifft jetzt so hart, da muss man die Lust und Laune dazu haben. Ne? Suicide Girls ist da so ein anderer Fall, der eine sehr gute Serie ist, die gezeigt hat, dass man auch in diesem sehr schwierigen Sujet ein Serienformat aufsetzen kann, ohne dass es in Klischees abdriftet und so weiter und so fort. Aber man muss sich bewusst sein, dass man das guckt und es muss passen, es muss in dem Moment auch passen.
Du hast deine Top 3 mitgebracht. Ich bin sehr neugierig. Erstens, was die Genres betrifft. Vielleicht spiegelt es auch ein bisschen deine Stimmung wieder. Und der Spannung halber fangen wir natürlich mit Platz 3 an.
Platz 3 ist eine Serie, die schönerweise genau hier in dem Serienmagazin, was du dir zur Vorbereitung gekauft hast, auch auf dem Titelbild drauf ist. Eine spanische Serie, die von Netflix produziert wurde und dort auch abrufbar ist. Haus des Geldes. Netflix hat ja in dem vergangenen Jahr angefangen, in den Ländern, in denen sie tätig sind, auch Serien zu produzieren mit einheimischen Stars, mit einheimischer Regie und Produktion, um halt für den Markt dort was zu schaffen. In Deutschland war das die, wie ich fand, eher mittelmäßige Hacker-Serie Wanted mit Matthias Schweighöfer. Die spanische Serie Haus des Geldes ist meines Wissens nach so eine der wenigen, die es wirklich auch international geschafft haben. Es geht um eine Gruppe, sagt man noch klassisch Bankräuber dazu, die in die spanische Gelddruckanlage, wie auch immer, in die Notenbank, sozusagen die Druckanlage einbrechen. Erstmal sieht alles so aus wie ein ganz klassischer Raubüberfall, der sich in eine Geiselnahme entwickelt und die Polizei spielt dann auch auf Zeit. Aber so nach und nach stellt sich heraus, die wollten gar nicht nur den Tresor ausräumen, nee, die haben die Druckmaschinen angeworfen und die freuen sich darüber, dass die Polizei jetzt auf Zeit spielt, weil sie nutzen halt die Gelegenheit, um mal so richtig schön irgendwie Geldscheine, Originalgeldscheine zu drucken und wir verfolgen, also ich bin noch in der Serie drin, es ist eine Serie, die schon in der zweiten Staffel läuft, das heißt, sie hat letztes Jahr angefangen, ich bin noch in der Mitte der ersten Staffel, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ausgeht, tatsächlich deswegen auf Platz 3.
Ich muss Sie mal fragen, es scheint ja wirklich gut zu sein. Die Grundidee ist genial. Funktioniert hier wirklich so der kulturelle Transfer? Weil man hat ja immer so ein bisschen so seine Vorurteile. Also ich denke immer, jetzt das ist Spanien, aber bei Brasilien denke ich immer so ein bisschen an die Telenovela und habe immer so das Gefühl, das spiegelt sich dann auch wieder. Merkt man sehr so das Spanische oder ist es, ja...
Es gibt so eine Formulierung in französischen und spanischen Filmen. Jeder, der diese Filme aus Spanien oder Frankreich schon mal gesehen hat, kennt das vermutlich, dieses Gefühl, wenn besonders schnell und gerade Männer auf Frauen sprechend immer mit Señorita, Mademoiselle, das ist ein Klischee, aber eben auch eins, was einem Stück weit irgendwie einer scheinbaren gesellschaftlichen Realität entspricht. Ich bin zu selten in den Ländern, um das sehen zu können, aber es wird halt aufgegriffen und ich schätze mal, das passiert halt einfach so. Und davor hatte ich Angst, als ich Haus des Geldes angeguckt habe, weil ich das nicht meine Art zu kommunizieren ist und ich das dann immer so ein bisschen, für mich wirkt das eigenartig. Das entspricht nicht meinen Sehgewohnheiten. Ist mein Problem, nicht das Problem der Sehenmachenden. Hier hält sich das aber sehr zurück, zu meiner Freude. Also ich habe über weite Teile vergessen, dass es eine spanischsprachige Serie ist. Sie ist wirklich auf international gemacht. Hier sind wir eigentlich auch an einem Kritikpunkt, der vielfach in der momentanen Serienmacherart, gerade im Stile von Netflix und Amazon Prime, kritisiert wird, dass eben Serien ihre landestypische Verfasstheit verlieren. Sie wirken alle irgendwie so ein bisschen gleich, weil halt ähnlich wie die großen Netzwerke ein Algorithmus dahinter steht, der die Drehbuchautorinnen und Autoren berät, der die Macherinnen und Macher eben in Form von Jump Cuts, in Form von, also das ist eine bestimmte Schnitttechnik oder in Form von Kamerawinkeln, das wird halt auf einen internationalen Rahmen gebügelt und da verlieren die so ihre Eigenheiten. Ne? Der Rosenheim-Cop ist halt nicht dasselbe wie Haus des Geldes so oder wie Inside Man wäre es jetzt vielleicht das beste amerikanische Beispiel. Und das ist zum Teil schade und zum Teil aber auch gut, weil die Serien dadurch irgendwie halt auch international geschaut werden können und die amerikanische Dominanz, naja, vielleicht ein bisschen aufgebrochen wird.
Und was man natürlich trotzdem sagen muss, die Sehgewohnheiten, also gerade weil jetzt eben alles internationaler wird, die werden sich ja vielleicht auch immer mehr annähern. Ne? Also es war vielleicht noch vor 30 Jahren anders, als man eben nicht gucken konnte, wie funktioniert eigentlich das spanische Fernsehen oder so. Ich bin jetzt sehr auf Platz 2 gespannt, ob das jetzt eine argentinische Serie ist oder ob das jetzt klassisch im englischsprachigen Raum oder sogar im deutschsprachigen Raum angesiedelt ist.
Es ist eine englischsprachige Serie, mit der ich mich sehr, sehr schwer getan habe am Anfang, die für mich aber ein Geheimtipp geblieben ist, interessanterweise. Und zwar wollte ich sie letztes Jahr eigentlich in unserem Gespräch auch schon vorstellen, also das Highlight, und ist irgendwie untergegangen. Und zwar heißt sie Happy. Mhm. Es geht um einen runtergekommenen Polizisten, der also Ex-Polizisten, der jetzt als Auftragsmörder arbeitet. Und der hat eine Nahtoderfahrung, und nach der Nahtoderfahrung kommt ein computeranimiertes pinkes Einhorn, das immer ihm sozusagen zur Seite steht. Und dieses pinke Einhorn, das kommt, ist der imaginäre Freund seiner Tochter, und seine Tochter wurde entführt von einer pädophilen Ringorganisation. Das Ganze ist eine ganz, 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 ganz krude Mischung aus, weiß nicht, ob dir der Film Crank noch was sagt.
Jason Statham, ja.
Jason Statham, der Typ, der sich immer mit Drogen vollpumpen muss, weil er sonst stirbt, und immer sozusagen in 60 Minuten irgendwie versuchen muss, am Leben zu bleiben. Und ähnlich geht es diesem Cop, der wird eigentlich nur von Drogen, Alkohol und Kugeln zusammengehalten. Alles andere in seinem Körper ist eigentlich schon aufgebraucht, und er will halt als letzte große Tat seine Tochter wiederfinden. Und dieses völlig unbedarfte, imaginäre Einhorn hilft ihm halt dabei, und das ist tragisch, es ist actionreich, es ist urkomisch an ganz vielen Stellen. Es ist eine Serie, die ich wirklich, wirklich genossen habe. Ja, also trotz ihrer Brutalität, wo das sonst nicht mein Fall ist. Also man muss auch auf jeden Fall eine Warnung rausgeben, der Film oder die Serie ist brutal.
Wie viele Folgen hat diese Serie denn? Also, weil das klingt ja wirklich nach einer wilden, mutigen Mischung auch. Und ich frage mich mal, wie lange trägt dann sowas? Also,
ich glaube, 9 Folgen sind es. Ich habe es jetzt nicht ganz genau mehr im Kopf. Ich glaube, 9 Folgen waren es. Es ist eine Miniserie und zieht sich in der Erzählung über 3 Tage.
Also Happy, Geheimtipp, kann man.
Für mich auf jeden Fall ein Geheimtipp. Genau, im Englischen wird Happy übrigens von Patton Oswalt gesprochen, ein bekannter Schauspieler, so ein Nerd-Typ, sehr lustig, kennt man als den kleinen Bruder von Doug Heatherman in der Serie King of Queens. Genau, und da haben wir auch wieder ist halt das Serienuniversum. Auf jeden Fall ein Geheimtipp, aber auch die deutsche Synchronisation ist in diesem Fall mal sehr gelungen, auf jeden Fall hochgradig lustig.
Und jetzt Platz 1. Wir sind gespannt.
Genau, Platz 1. Auch ein ganz knappes Rennen. Und zwar, ich habe mich für die erste Hälfte der Staffel 1 von Altered Carbon entschieden. Die ist nämlich echt hervorragend. Die hat ist es eine Science-Fiction-Serie, in der es darum geht, dass Menschen mit sozusagen ihre Seele und ihre Gedächtnis und Erinnerung können sie auf einen Chip speichern, der ist hinten im Nacken eingepflanzt, und wenn ihrem Körper etwas passiert, kann man diesen Chip einfach rausnehmen und in einen neuen Körper transferieren. Und in der ersten Hälfte stellen sich tatsächlich ganz viele spannende Fragen, wie eine Gesellschaft dann aussieht, wenn es eigentlich keinen Tod mehr gibt. Denn die reichen Leute, die züchten sich einfach 20 Körper. Immer wenn sie durch irgendwie einen Attentat oder durch Selbstverschulden sterben, dann kommt ein Bediensteter, zieht den Chip raus und pflanzt ihn in die nächste Kopie ein, und man kann ewig leben. Und daraus ergeben sich ganz, ganz viele spannende Fragen, die in der ersten Hälfte dieser Staffel auch wirklich aufgeworfen werden. Was macht es zum Beispiel mit dem Nachwuchs, wenn man sozusagen immer auf die Rolle des Sohns festgelegt ist, weil der Vater einfach nicht mehr stirbt? Was macht es mit der Gesellschaft, wenn die Opfer von Gewaltverbrechen Anrecht auf einen neuen Körper haben, aber wie im Kapitalismus übrig, die Körper nicht sozusagen bedarfsgerecht organisiert werden, sondern man kriegt halt einfach den Körper, den man zugewiesen bekommt. Das heißt, irgendwie ein 10-jähriges Mädchen, was vergewaltigt und getötet wurde, dessen Chip wurde rausgenommen und wird in den Körper eines 40-jährigen Mannes gepflanzt. Und jetzt müssen die Eltern mit einer 11-jährigen Tochter im Körper eines 40-jährigen Mannes leben. Solche Sachen stehen in dieser ersten Hälfte der ersten Staffel in einer total spannenden Diskussion. Und es ist eine Science-Fiction-Serie, die in dieser ersten Hälfte total gelungen ist und dann in der Hälfte total zusammenbricht, als man daraus irgendwie so ein halbgewalktes rebellieren gegen die Reichen und machen sich aber irgendwie mit denen auch wieder zusammen, und es geht in diesen Erzählstrang über. Für mich ein ganz klassischer Fall, den man bei dem Hersteller, in dem Fall war es Amazon Prime, bei Amazon mehrfach beobachten konnte, dass wenn sie gute Erzählungen haben, die vor allen Dingen durch ihre gesellschaftliche Relevanz so spannend sind, dass sie dann manchmal davor zurückschrecken. Gutes Beispiel für mich ist auch die hervorragende Serie im letzten Jahr, Good Girls Revolt, die hervorragend einfach war und mit einem riesen Cliffhanger am Ende der ersten Staffel abgesetzt wurde. So.
Und dann hat sie wahrscheinlich den Mut verlassen und sie haben es dann nicht fortgeführt. Also deswegen hier nochmal zum Mitschreiben, die erste Hälfte von Staffel 1 und jetzt nochmal den Namen der Serie, weil ich glaube,
es haben viele... Altered Carbon. Aha. Ja, ich gebe auch eine Begründung, ich habe es leider wieder vergessen, warum das so heißt, ja.
Du hast gesagt, nur ganz knapp Platz 1 mit welcher anderen Serie?
Ich habe mich, also oder sozusagen mit mehreren. Es war tatsächlich eine deutsche Serie noch dabei, die aber dann eben abgefallen ist für mich, und das war Bad Banks. Die war für mich noch auf jeden Fall mit vorne mit dabei. Hervorragende Serie. Und die Marvelous Miss Maisel. Marvelous Miss Maisel ist jetzt auch groß ausgezeichnet worden durch diverse Fernsehpreise, ist die Geschichte einer Stand-up-Komikerin, oder nee, eigentlich ist sie das noch nicht, sondern sie ist eine obere Mittelklasse-Frau, die ihrem Mann in den 40er, 50er Jahren in New York eben an der Seite steht, ganz klassisch die Frau im Haushalt ist, er bringt das Geld nach Hause, sie zieht die Kinder auf, ihnen geht es gut, und der Mann verlässt sie jedenfalls für seine Sekretärin, und sie betrinkt sich und landet auf einer Stand-up-Komikerin-Bühne und zieht dann über ihr Leben in der Upper Class her. Das Ganze hätte ganz, ganz schief gehen können, meiner Meinung nach, wenn man das, also der Plot liest sich jetzt erstmal ganz schön bescheuert, aber die Dialoge, die zwischen diesen Auftritten geführt werden, die wirklich haargenaue, ja, sozusagen Einarbeitung in diese Zeit. Also ich habe selten eine Serie gehabt, in der ich mich so zeitlich auch verloren habe. Die fand ich wirklich ganz, ganz hervorragend. Und das ist dieser Witz dieser Serie, der wirklich auf allen Ecken und Enden irgendwie zu Trage kommt und irgendwie so diesen aufkeimenden Feminismus der 60er Jahre schon vorwegnimmt, aber gleichzeitig irgendwie in dieser vermeintlich guten alten Zeit sich irgendwie gefangen sieht. Der ist in dieser Serie auch ist wirklich auch ganz, ganz hervorragend. Und bei dieser Serie kann ich nur empfehlen, sie im Originalton zu sehen. Ich habe nach zwei Folgen den Originalton angeschaltet und er ist um so vieles lustiger. Viele Witze basieren natürlich auch auf die Erzählung findet in der jüdischen Community statt, basiert auf ganz vielen jüdischen Sprichwörtern, US-amerikanischen Sprichwörtern, die einfach nur hervorragend lustig sind. Das ist so diese Art irgendwie des Stadt Neurotikers von Woody Allen und so weiter, die in wer sowas mag, der sollte The Marvelous Miss Maisel sich anschauen.
Radio. Die ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.
Babylon Berlin von Tom Tykwer, Hendrik Handlögten und Achim von Boris wurde ziemlich gehypt. Mein Gast ist immer noch Johannes. Und du hast, glaube ich, auch ein paar Folgen geschaut. Hier bei Radio Frei sind die Meinungen ganz unterschiedlich zwischen totaler Begeisterung, aber auch ein Kollege meinte, ihm sei es auch zu düster, ähnlich wie du es auch bei anderen Serien gesagt hast. Und manche sagen aber auch, so gut war es dann doch nicht. Wo liegt denn deine Meinung?
Eher so im schlechteren Mittelfeld. Ich habe mich sehr auf diese Serie gefreut. Die Vorschusslorbeeren waren groß. Ich habe viel darüber gelesen und habe gedacht, das könnte es jetzt sein, das könnte der Durchbruch sein. Und war dann relativ enttäuscht davon. Ich finde die Schauspieler im Großteil finde ich die Schauspieler wirklich extrem gelungen in dieser Serie. Meiner Meinung nach krankt es an einem mittelmäßigen Drehbuch, was an verschiedenen Stellen einfach zu sehr gefallen will und zu sehr auf glatt gebügelt wurde, wo man sich irgendwie doch nochmal hätte mehr trauen können. Und an der Zeit irgendwie selber. Es bleibt irgendwie diese Zeit, zumindest gerade im Vergleich zu Marvelous Miss Maisel, von der ich eben gesprochen habe, wo eben dieses New York der 50er Jahre so auferstehht, das Gefühl hatte ich komischerweise bei Babylon Berlin nie. Es
roch für dich immer ein bisschen noch nach Kulisse, oder?
Es roch nach Kulisse, genau. Eigentlich wollte ich es nicht so fest, aber tatsächlich ist es so. Ich bin in diese Welt nicht so eingetaucht und es hat mich einfach nicht so vom Hocker gerissen, ja. Außerdem muss ich echt sagen, fand ich die Veröffentlichungspolitik echt beschissen, dass der Öffentlich-Rechtliche da mitfinanziert hat und dann ein Jahr später erst die Senderechte bekommen hat.
Vor allem die größeren Anbatzen mitfinanziert hat.
Das tut mir als Gebührenzahler echt weh und dann auch noch so ein Sender wie Sky, der da dahinter steht und da mitproduziert hat und dann sich da ein Jahr lang die Verwertungsrechte gesichert hat. Das hat sich bei mir auch durchaus in der Rezeption niedergeschlagen. Das fand ich nicht gut.
Ein schlechter Deal aus Sicht der ARD, wie du sagst, aus unserer Sicht der Gebührenzahler.
Das zeigt ihre Hoffnungslosigkeit. Ne? Sie wissen nicht, wie man gute Serien entwickelt. Da gucke ich mit Staunen gerade auf einen anderen deutschen Anbieter, TNT, der mit vier Blocks eine Serie auf den Markt gebracht hat. Dieses Jahr vier Teile nur in der ersten Staffel. Eine Überraschung sondergleichen. Hervorragend gespielt, hervorragendes Drehbuch, ohne die amerikanischen zu sehr zu kopieren. Es gibt natürlich Vorbilder für vier Blocks. Kurz die Geschichte zu vier Blocks. Es geht um eine Familie in Berlin, die sozusagen am Rande der Legalität, nee, nicht am Rande, die leben in der Illegalität, verschieben Drogen und so weiter und so fort. Und das Oberhaupt der Familie, Toni, der versucht aus diesem Sumpf auszubrechen und legal zu werden. Und ganz im Stile der klassischen Mafia-Filme, kaum denke ich, dass ich raus bin, ziehen sie mich wieder rein. Kann Tony seiner Vergangenheit, seiner familiären Herkunft eben nicht entkommen. Ähnlich wie bei der Pate oder Tony Soprano, den Sopranos, wo ich mir sicher bin, dass da auch der Vorname entlehnt wurde als Verneigung. Ist das eine hervorragende Serie, die ohne irgendwie in Lokalkolorit abzuschwanden, irgendwie in diese moderne Großstadt, in dieses moderne Großstadtleben von Berlin eintaucht und da eben eine Authentizität versprüht, die ich wirklich hervorragend finde, sowohl in der Darstellung der Figuren als auch in dem, was beschrieben wird und was passiert. Also für mich das große Ding. Und die zweite Serie, die TNT, der Hersteller oder die Produktionsfirma jetzt angesetzt hat, die eine deutsch-rumänische Koproduktion ist, Hackerville. Ich habe sie noch nicht gesehen, auch sehr viele Vorschusslorbeeren
gekriegt. Auch nur gelesen, ja.
Genau, ich freue mich aber darauf, sie jetzt in der Weihnachtszeit nachzuholen. Spielt natürlich auch auf einer Ebene, die mich sehr interessiert. Eben, es geht in Rumänien um die Hackerszene in Rumänien, die da eben zwischen der großen organisierten Kriminalität und der Gymnasium und Realschule existiert, also in diesem Spannungsverhältnis, und eine deutsche Kommissarin geht dort auf die Suche eben nach den Hackern dort, und sehr viele Vorschusslorbeeren. Die Trailer sehen hervorragend aus. Ich freue mich auf diese Serie und denke, dass diese Produktionsfirma eben da wirklich was auf die Beine gestellt hat.
Also wirklich interessant, wie du sagst, ne? Nicht die ARD, nicht ZDF, sondern TNT, und auf einmal kennt man dann auch diesen Namen. Um nochmal deutlich zu machen, dass wir so ein bisschen im Serienzeitalter leben, wobei ich immer sage, das Kino bleibt das Kino, das wird immer seine Berechtigung haben und nicht plötzlich weg sein. Aber du hast da interessante Zahlen mitgebracht. Wenn es früher mal erfolgreiche Bücher gab, war klar, daraus machen wir einen Kinofilm. Und heute wird immer häufiger dann entschieden, daraus machen wir keinen Kinofilm, da machen wir eine Serie.
Genau, in der Vanity Fair, die hat eine Umfrage unter den großen, wie heißen sie, sozusagen den Händlern, den Händlern von Buchadaptionen, also die Bücher dann in das Event-Business bringen. Und die haben gesagt, dass 95% der Buchadaptionen früher an den Film gegangen sind. Und heute ist es so, dass 60% aller Buchadaptionen an Serienanbieter verkauft werden. Hier sieht man schon, wie krass inzwischen das ist. Und auch für große Serien ist es natürlich, oder für große Bücher, für große Romanzyklen, schauen wir uns George R. R. Martin mit Das Lied aus Feuer und Eis an. Das hätte als Trilogie, und selbst wenn man 9 Filme daraus gemacht hätte, das hätte nicht funktioniert. Das hätte
also sprichst
einfach
von Game of Thrones, für die jetzt nicht so im Kosmos drinstecken, das ist die Vorlage zu Game of Thrones.
Genau, das Lied von Feuer und Eis ist die Buchvorlage. Game of Thrones ist die Fernsehserie, die sich auch weit von den Büchern entfernt hat. Da will man, oder da muss man auch gar nichts beschönigen. Das hätte nicht funktioniert. Das hätte einfach nicht funktioniert. Und jetzt gerade bei den Fantasy- und Science-Fiction-Autoren, die lange Reihen schreiben, die eben ganz hervorragend sind. Patrick Rothfuss zum Beispiel hat eine dreiteilige Serie, von der das dritte Buch noch fehlt. Die Serie heißt
Patrick Melrose? Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es gibt so viel.
Auch, genau, Patrick Rothfuss, und auch er hat seine Bücher jetzt ans Fernsehen verkauft, wird jetzt auch gerade eine Serie draus entwickelt. Also diese ganzen Fantasy-Autoren, die verkaufen gerade all ihre Bücher ans Fernsehen, oder Fernsehen kann man ja eigentlich nicht mehr sagen, ne? Streaming-Anbieter und Fernsehen muss man ja eher sagen, die Filmadaption eben sich nicht mehr so rechnet, aber auch weil es zu limitiert in ihrer Laufzeit ist, um solche Geschichten zu erzählen.
Wir können ja noch so ein bisschen hinter die Kulissen auch schauen, haben wir jetzt ja gerade schon gemacht. Interessant ist ja, weil du meinst, Streaming-Dienste werden auch wahrscheinlich im nächsten Jahr uns wieder hier treffen und weiter beobachten, weil noch ist ja nicht klar, wie so das Rennen ausgeht. Wir haben jetzt verschiedene Streaming-Dienste, die immer größer werden, Netflix, Amazon und so weiter. Kann ich mir auch vorstellen, dass mal vielleicht einer von beiden nach auf der Strecke bleibt. Es gibt aber auch kleinere Anbieter und es gibt natürlich noch die großen Studios. Ne? Man könnte zum Beispiel ein interessantes Wirtschaftsbuch über Disney schreiben, weil die in den letzten Jahren viele strategisch kluge, weitsichtige Entscheidungen getroffen haben. Und bei Disney hast du gesagt, eine ganz interessante Sache, die wollen jetzt ihren eigenen Streaming-Dienst aufbauen. Bislang war es immer so, dass ihre Produktionen dann auf Netflix zum Beispiel liefen. Und das wird sich demnächst ändern und hat auch ganz konkrete Folgen dann.
Auf jeden Fall. Und Disney ist ja sowas wie der natürliche Feind jedes Filmliebhabers. So habe ich sie früher immer genannt. Das Problem mit Disney war schon früher, dass sie zum Beispiel ihre DVDs immer nur sozusagen in kurzen Zeiträumen verkauft haben, also beispielsweise König der Löwen, gab es nur über 3-4 Jahre mal auf DVD zu kaufen, dann haben sie die DVD wieder auf den Markt genommen, haben sie künstlich verknappt, damit sie nicht irgendwann im Krabbeltisch für 2 Euro verkauft wird, sondern sie haben dann irgendwie das 5 Jahre später nochmal mit einer Spezial-Sonderedition nochmal für 25 Euro rausgebracht und so haben die das früher schon immer gehalten und Disney ist, ich kann das nicht anders sagen, ein Drecksladen, was solche Distributionsmodelle, also solche Vermarktungswege angeht. Und es war irgendwie klar und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie eben auch auf diesen Streaming-Markt aufschlagen und dort eben natürlich sich nicht in irgendein Studio einkaufen, sondern in einen Anbieter einkaufen, sondern dass sie eben selbst produzieren werden und dass sie selbst der Anbieter sein werden. Und für 2019 ist das jetzt angesetzt und man kann das jetzt schon merken, also man merkt das jetzt schon. Netflix beispielsweise muss jetzt oder lässt jetzt nach und nach die ganzen Superhelden-Serien aussterben, die kriegen keine weiteren Staffeln, weil Marvel, der große Superheldenanbieter des MCU, also das Marvel Cinematic Universe, zu Disney wechseln wird. Also die werden
obwohl er auch schon zu Disney gehört hat, aber
genau,
ist ja schon
genau,
quasi
aber zu Disney Streamingdienst wechseln wird. So wird es wohl kommen. Die werden die Serien nochmal neu aufsetzen, dann wird es dort unter Disneys Regentschaft laufen. Und das trifft mich jetzt nicht so sehr, weil ich diese Superhelden-Serien finde ich so, eher so, ne, guckt man halt oder guckt man nicht, aber die Serien fand ich nie besonders gut. Da ist das DC-Universum, also vom Comic-Produzenten Detective Comics, ist da durchaus im TV-Bereich besser, zum Beispiel Gotham, die Serie. Aber dennoch ist es natürlich eine traurige Entwicklung, wenn jetzt Disney das sich wieder in die ranzieht, weil Disney einfach schlechte Filme macht.
Und du gerade sagst, der natürliche Feind des Kino- oder auch Serienliebhabers. Trotzdem ist doch beruhigend, Johannes, du hast dir auch ein Beispiel mitgebracht, dass auch die Fans eine gewisse Macht haben und manchmal sogar dafür sorgen können, dass eine Serie, die eigentlich eingestellt werden soll, wir kennen es ja noch aus Urzeiten von Star Trek, da gab es ja auch dank vieler Proteste noch eine dritte und letzte Staffel der Urserie. Und auch jetzt gibt es wieder Beispiele, wo man merkt, es gibt doch sowas wie die Macht der Fans, dass eine Serie auch fortgesetzt wird.
Absolut. Leider in Deutschland nach wie vor ein Geheimtipp, komischerweise, obwohl schon viele Staffeln raus sind und obwohl da auch namhafte Leute mitspielen, ist die Serie Brooklyn Nine-Nine, handelt von einem Polizeirevier in Brooklyn in New York und das ist unglaublich witzig, unglaublich intelligent gemacht, sehr, 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 sehr zu empfehlen. Und diese Serie sollte jetzt in der Mitte dieses Jahres abgesetzt werden und die Fans haben sich darüber sehr, sehr aufgeregt, haben Petitionen geschrieben, haben was auch immer alles Mögliche gemacht und am Ende hat ein neuer Produzent die Serienrechte gekauft und es wird weitere Staffeln zu dieser Serie geben und das ist ein schönes Zeichen, also zumindest für mich, für diese Serie, denn die ist wirklich einfach hervorragend.
Und passt auch ganz gut zu unserem nächsten Thema, dass eben Serien auch mitunter dann von anderen Produzenten fortgeführt werden können, mitunter auch nach Jahren, weil es gibt ja auch den Trend, die ein oder andere 80er oder 90er Jahre Serie wiederzubeleben, wenn eben das Faninteresse da ist. Auch da gibt es einige Beispiele. Bei Roseanne ist der Schuss ein bisschen nach hinten losgegangen wegen der Hauptdarstellerin, sonst wäre das glaube ich anders verlaufen, weil es lief ja sehr erfolgreich. Aber es gibt andere Beispiele wie Arrested Development und, die wir hier auch mal nennen können.
Das stimmt und ich würde sagen, Roseanne ist gar nicht so ein schlechtes Beispiel, weil nämlich die Connors, also sozusagen das Spin-off aus dem Reboot, ja durchaus erfolgreich ist und auch gut gelungen ist. Die Serie Roseanne, kennen sicher noch viele, stellt sozusagen eine amerikanische ja untere Mittelklasse, Arbeiterklasse-Familie dar, die in den 80er, Anfang der 90er mit eben Roseanne Barr als eben der großen Komikerin dieser Zeit eine scharfe Gesellschaftsbotschaft Beobachterin und wie heißt er, John Goodman. John Goodman als ihren Ehemann sozusagen, die waren die beiden Kernelemente und die beiden, diese Serie war recht erfolgreich in, weiß gar nicht, ob sie in Deutschland auch so erfolgreich war.
War sie nicht. Also in den USA war sie so erfolgreich, dass sie die Cosby-Show damals auf Platz 1 der populärsten und meistgesehenen Serien abgelöst hat. 1990 war das. Und bei uns ist das nie so rübergeschwappt, dieser große Erfolg.
Es ist halt auch, was glaube ich an der Serie in Deutschland natürlich nie so funktioniert hat, ist so diese amerikanische Arbeitermilieu mit 2-3 Jobs haben müssen, irgendwie nicht wissen, wie man über die Runden kommt, irgendwie die Arbeitslosigkeit droht immer, weil es kein Sozialhilfesystem gibt, was sich da auffängt und so weiter. Das ist ja eine Sache, die eben sehr schwierig für uns nachvollziehbar ist hier in Deutschland und vielleicht liegt es daran, ne? Das können Soziologen untersuchen. Jedenfalls gab es ein Reboot dieser Serie, nicht ein Reboot, sondern es wurde quasi weitergesetzt. In 10 Jahre Pause dazwischen wurde mit Roseanne weitergedreht und Roseanne hat sich, die Komikerin hat sich aber eben sehr von einer eigentlich radikal linken Kritikerin der amerikanischen Politik hin zu einer sehr rechten Trump-Versteherin gewandelt und als sie dann in mehreren Tweets gegen Menschen mit anderer Hautfarbe und so weiter geschossen hat, haben die Produzenten die Reißleine gezogen und haben die Serie halt sterben lassen und haben aber ein Spin-Off entwickelt und das Spin-Off heißt Die Corners und das geht sozusagen nach dem Tod von Roseanne geht es jetzt weiter und die ersten Folgen, die jetzt hier in Deutschland auch zu sehen sind, die versprechen sehr, sehr viel davon. Es verspricht wieder zu einer sehr treffenden Analyse der amerikanischen Gesellschaft im Hier und Jetzt zu gehen. Also ich würde diese Serie im Auge behalten.
Die behalten wir auch mal im Auge und vielleicht ist ganz interessant auch die Frage, bei welchen Serien es angebracht ist, es zu versuchen, so ein Reboot oder eine Fortsetzung zu machen, weil es hat ja viel auch mit Zeitgeist zu tun. Das hast du bei Roseanne oder den Corners ganz gut beschrieben, dass es eben gut passt. Man kann ja immer wieder mal einen Blick auf Amerika werfen und ein Update machen. Während bei einer Serie wie Dallas interessiert jetzt heute kein Schwein mehr, wie ein J.R. Ewing, der Darsteller ist inzwischen auch verstorben, hat hier auch mal eine Neuauflage gemacht, die gar nicht funktioniert hat, weil es eben nicht mehr in den Zeitgeist reingepasst hat. Also gibt es so Beispiele, wo du sagst, Full House hast du genannt, wo es klappen könnte?
Oder Full House ist für mich genau das Gegenbeispiel. Da wird im Stile der 90er Jahre Sitcom weitergearbeitet. Das gucken irgendwie Leute, die sich gerne an früher erinnern und irgendwie ihren Kinderstars jetzt beim Altern zugucken wollen, aber da ist nichts drin. Die Serie war früher schon nicht gut, meiner Meinung nach. Die ist jetzt nicht, die wird jetzt nicht besser. So. Neue Reboots sind ja angesetzt, auch für Sabrina total verhext, so eine Serie über eine Hexe eben, die ihr Teenager-Alltag regeln wird. Wie genau das aussehen wird, ob es ein Reboot, also die alten Geschichten mit einer neuen jungen Darstellerin oder ob das eine Fortsetzung oder Weiterführung der Serie mit den alten Darstellern ist, weiß ich noch nicht genau. Ähnlich verhält es sich mit Charmed, die drei zauberhaften Hexenschwestern. Also in den 90er Jahren waren Hexen anscheinend ziemlich angesagt, wird mir jetzt mal so bewusst. Auch da gibt es jetzt weitere Folgen. Auch da ist ja nicht klar, ob es ein Reboot wird oder ob es weitergehen wird, also die Geschichte weitererzählt wird.
Mich wundert es ja, dass es keine Fortsetzung zu Friends gibt. Netflix hat gerade richtig viel Geld in die Hand genommen, um die alten Folgen, weil die richtig populär sind auf der Plattform, jetzt nochmal weiter behalten zu dürfen. Normalerweise werden die Rechte jetzt zum Jahresende ausgelaufen. Das zeigt, wie gut Friends noch ankommt, aber da gibt es wahrscheinlich Hintergründe, die wir nicht kennen, dass wahrscheinlich die Originaldarsteller zu viel verlangen würden, nehme ich an, weil da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das eigentlich naheliegend ist, da eine Neuauflage zu machen.
Es sind natürlich auch große Fußspuren, ne, in die man da reinsetzen würde. Also Friends würde, glaube ich, zwangsläufig dazu führen, dass Leute genervt werden von der Serie und sich, also man kann gar nicht mehr an diese alte Unbeschwertheit auch anknüpfen. Aber wer weiß, vielleicht kann man sie neu ausrichten und irgendwie ein Joey und ein Chandler, die zwei Figuren aus der Serie irgendwie halt nochmal neu zeichnen, eben jetzt, wie sie jetzt sind. Ja.
Wir werden das auf jeden Fall alles weiter beobachten. Johannes, die Zeit ist schon wieder rum. Du hast aber wie immer die Möglichkeit, ja, wir schneiden hier niemanden das Wort ab. Wenn du hier, du hast ja extra Notizzettel mitgebracht, noch einen wichtigen Fakt unterbringen möchtest, dann kannst du natürlich tun. Kannst natürlich auch sein lassen und darauf verweisen, wie bei einer guten Serie. Fortsetzung folgt beim nächsten Gespräch.
Ich glaube, ich will noch davor warnen, sich diese unglaublich schlechte Serie Deutsch lässt Land angucken, von der Telekom produziert. Warum auch immer, wenn sich die Telekom überflüssig machen will, dann kann sie das weitermachen, indem sie solche Serien produzieren. Also die ist wirklich völlig überflüssig. Und man kann sich... Ich möchte eigentlich meine Zeit nochmal dafür nutzen, vor allen Dingen für The Marvelous Miss Maisel zu werben und für die Serie Happy. Happy ist, glaube ich, unterschätzt. Haus des Geldes geht gerade durch die Decke, da muss ich nicht mehr viel sagen. Guckt euch The Marvelous Miss Maisel an, am besten im Originalton, schaut euch die Serie Happy an, die dürft ihr gerne im Original, in der deutschen Übersetzung gucken. Das sind zwei Serien, die euch gut durch die Weihnachtszeit bringen.
Vielen Dank, Johannes, für die Empfehlung und wir werden es auf jeden Fall widersprechen. Danke, dass du hier gewesen bist.
Danke.